Deutschlandfunk. Der Tag.
Kann die rechtsnationalistische PiS in Polen zum dritten Mal in Folge die Parlamentswahlen gewinnen? Oder gelingt der Opposition mit dem liberalen Donald Tusk an der Spitze nach 8 Jahren am Sonntag der Machtwechsel? Alle erwarten ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Lager nach einem schmutzigen und giftigen Wahlkampf. Unser Polen-Korrespondent Peter Sawicki erzählt gleich davon. Und über viel Geld reden wir außerdem heute. Hunderte Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt gehen nämlich jedes Jahr an die parteinahen Stiftungen zum Ärger der AfD, die bisher leer ausgegangen ist. Und das soll nach dem Willen aller anderen Parteien nach Möglichkeit auch so bleiben. Das ist der Tag für diesen 13. Oktober 2023. Heute mit Jasper Barenberg. Jarosław Kaczyński hören wir da, die graue Eminenz der polnischen Regierungspartei PiS, der seinen politischen Herausforderer Donald Tusk die Personifizierung des Bösen nennt, einen Betrüger, der mit früheren Spitzeln und Agenten paktiert, um wieder an die Macht zu kommen. Denn Tusk, der frühere Ministerpräsident, der ehemalige EU-Ratsvorsitzende, er ist seit 2 Jahren zurück in Warschau und fest entschlossen, zusammen mit anderen Partnern eine dritte Regierungszeit der Rechtsnationalisten zu verhindern. Und die Chancen stehen gar nicht schlecht. Ausgemacht ist das allerdings noch nicht. Mein Kollege Peter Sawicki war in den letzten Wochen viel im Land unterwegs. Was ist sein Eindruck von der Atmosphäre vor dem Wahltag?
Das ist eigentlich eine Abwahlstimmung gibt, dass es doch einen relativ großen Willen nach Veränderung gibt. Also sehr eindrücklich waren zum Beispiel diese beiden Großdemonstrationen in Warschau gegen die PiS-Regierung, eine Anfang Juni, eine vor wenigen Tagen, Anfang Oktober, am 1. Oktober, wo offenbar bis zu 1 Million Menschen tatsächlich auf den Straßen unterwegs waren. Ganz genau weiß man das nicht. PiS hat auch versucht, das Ganze so ein bisschen klein zu reden, aber es waren schon wirklich Hunderttausende unterwegs, wo dann Menschen auch mir gesagt haben, sie hätten ja wirklich physische Schmerzen und seien einfach emotional so belastet nach diesen 8 Jahren der PiS-Regierung, dass sie einfach sich nicht sehnlicher wünschten, als dass es jetzt einen Regierungswechsel gibt. Viele, die mit ganz verschiedenen Themen dahin gekommen waren, von Rechtsstaatlichkeit über Frauenrechte bis hin zu auch so praktischen Dingen im Alltag, die PiS aus Sicht dieser Menschen nicht gelöst habe. Vetternwirtschaft ist hier sehr oft als Thema genannt worden. Ich hatte da mit einem Mann gesprochen, der für ein Ministerium jahrzehntelang gearbeitet hatte und hat dann erzählt, als PiS dann an die Macht kam, vor allem in den vergangenen Jahren, sei das Ministerium dann mehr oder weniger so mit parteieigenen Leuten besetzt worden, ohne Ausschreibung, ohne Kompetenz, und er habe dann eben selber gekündigt. Also sowas hat man hier sehr oft gehört. Umgekehrt gibt es natürlich auch sehr viele Menschen, die sich weiter PiS verbunden fühlen, die möchten, dass die Partei an der Regierung bleibt, die so ein bisschen auch dieses Narrativ glauben, dass Donald Tusk all diese Errungenschaften zum Beispiel in der Sozialpolitik in Frage stellen würde oder sie abschaffen würde und Sorge davor haben, auch wirklich feindlich gegenüber Tusk eingestellt sind. Aber alles in allem muss man sagen, dass auch viele, glaube ich, mittlerweile auch müde sind, so ein bisschen nach über 1 Jahr Wahlkampf. Also es ist im Prinzip seit 1,5 Jahren so ein bisschen hier Dauerwahlkampf. Die Parteien, die einzelnen Akteure sind viel im Land unterwegs. Und jetzt läuft der Countdown, wenn man so möchte, bis Mitternacht heute. Dann ist nämlich offiziell Ende des Wahlkampfs. Dann gibt es die sogenannte Wahlruhe. Das heißt, ab heute Mitternacht darf nicht mehr Wahlkampf gemacht werden, bis die Wahllokale am Sonntag um 21 Uhr schließen. Und da kann man mal auch so ein bisschen durchschnaufen. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, gibt es eine große Spannung und Ungewissheit, denn es war noch nie, glaube ich, zumindest soweit ich zurückdenken kann, so unklar, wie es ausgeht und welche Machtoptionen sich daraus ergeben. Also es wird auf jeden Fall ein sehr spannender und langer Wahltag, davon gehen wir hier aus.
Und über die Themen und über die Parteien reden wir ja gleich noch ausführlicher, aber nochmal zurück zur Stimmung im Land, zur Atmosphäre bei den Menschen, wenn du sagst, dass da Menschen sagen, also sie haben wirklich physische Schmerzen nach 8 Jahren PiS-Regierung. Reden wir über eine giftige Stimmung vor diesen Wahlen? Reden wir über eine Gesellschaft, die tatsächlich polarisiert ist?
Das muss man unbedingt so sagen, beziehungsweise leider muss man das so sagen. Und wir können mal ein Beispiel schildern. Ich war in ein paar Regionen unterwegs, natürlich nicht nur hier in Warschau, aber zum Beispiel in Schlesien, einer Region, einer sogenannten Woiwodschaft, die als traditionell umkämpft gilt, wo es auch viele Wechselwähler gibt, aber wo auch diese Polarisierung, sagen wir mal ganz grob, zwischen dem Regierungslager und den Regierungskritikern deutlich zu spüren war. Ich habe da mit einem Verkäufer auf einem Großmarkt gesprochen und hören wir mal kurz rein, was er gesagt hat, jetzt im Original erstmal.
Cały czas tutaj próbujemy, kłócimy z nimi, czasami nawet dochodzi do kłótni, nieraz nawet.
Jetzt bin ich gespannt auf die Übersetzung, Peter.
Kurz zusammengefasst, er hat gesagt, dass es viele Menschen gibt, die er trifft, zum Beispiel bei der Arbeit, also dieser Verkäufer, aber auch im privaten Umfeld, mit denen es einfach keinen Zweck hat, über politische Themen zu diskutieren. Zum Beispiel, wenn es über Sozialpolitik, in dem Fall konkret über Rentenauszahlungen geht, die Peace erhöht hat, die Peace erweitert hat, dann seien die Menschen dafür einfach nicht mehr zugänglich. Und er spreche mit seinen Eltern in dem Fall seit 2 Jahren wegen Differenzen bei politischen Themen nicht mehr. Und das dürfe eigentlich nicht so sein. Das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, wie der Zustand in vielen Familien, in vielen Bekanntschaften ist, wo man dann oft einfach auch politische Themen ausklammert, weil es einfach zu nichts führt, eher nur Differenzen vertieft. Und ich muss sagen, ich habe das auch so ein bisschen im eigenen Umfeld gespürt. Es gibt auch in meiner Familie Personen, die Peace wählen, mit denen ich noch einigermaßen über Politik diskutieren kann, aber das führt oft einfach auch zu nichts. Das ist dann mehr oder weniger so ein Gegeneinanderstellen von Weltsichten, von Argumenten, wo die Gegenseite dann zum Beispiel auch Argumente, wenn man die dann aufführt, gar nicht wahrnimmt, also gar nicht aufgreift und man dann anfängt zu diskutieren, ob es jetzt um den Getreidestreit mit der Ukraine geht oder um Rechtsstaatlichkeit. Wenn ich dann Argumente vorführe, dann führt das oft dazu, dass die gar nicht aufgegriffen werden, dann wird einfach an der gegenteiligen Argumentation festgehalten. Und das ist ja dann keine Diskussion, die man wirklich führt. Und ich merke dann auch anhand eigener Erfahrungen, dass viele Peace-Wähler so ein bisschen in ihrer eigenen Blase verharren, vielleicht noch stärker als liberal gesinnte Menschen auf der Oppositionsseite. Das ist auch bestärkt durch das öffentliche Fernsehen, das komplett in Regierungshand ist, das komplett, man muss das so deutlich sagen, Regierungspropaganda betreibt, keinen Journalismus, und dass sich dann viele Menschen im Peace-Lager auch gar nicht mehr vorstellen können, was für Themen sozusagen junge Frauen vielleicht, die sich um das scharfe Abtreibungsrecht Sorgen machen, was die für Themen umtreiben. Und es gibt da wirklich ein sehr tiefes Defizit an Kommunikation, an Empathie zwischen diesen beiden Lagern. Und auch die Diskussionskultur, die hat unter Peace, muss man sagen, in den letzten 8 Jahren deutlich gelitten.
Zwei unversöhnliche Welten beschreibst du uns ja. Du hast am Anfang gesagt, so etwas wie Abwahlstimmung hast du auch erlebt. Ist das denn im Grunde eine Auseinandersetzung zwischen der Peace auf der einen Seite und dem früheren Ministerpräsident Donald Tusk auf der anderen Seite?
Einerseits fokussiert sich das auf diese beiden. Das ist in der Tat so. Das sind die beiden Frontfiguren, wenngleich bei Peace da schon auch andere Akteure im Wahlkampf sehr präsent und aktiv sind. Aber Jarosław Kaczyński ist derjenige, der die Fäden nach wie vor in der Hand hält, der nach wie vor bestimmt, was bei Peace geschieht. Und er stellt das Programm letztlich auch zusammen. Und das liegt zum Beispiel auch an ihm, dass immer wieder antideutsche Töne in der Peace-Rhetorik Einzug halten, weil das, so wie man das dir sagt, seine persönliche Besessenheit ist. Also es ist gar nicht so sehr weit verbreitet, dass in weiten Teilen der Gesellschaft, auch im konservativen Lager, es wirklich eine feindliche Stimmung gegenüber Deutschland gibt. Bei einigen vielleicht schon, aber das ist vor allem Kaczyński, so sagt man hier, übereinstimmt, der einfach dieses Thema immer wieder bedient, aus eigenen Befindlichkeiten heraus. Und umgekehrt ist Tusk sein großer Gegenspieler, der auch selber davon überzeugt ist, dass er als einziger in der Lage sei, ihn zu besiegen. Und er hat sich in der Tat auch, das weiß ich aus Gesprächen, nach innerparteilicher Skepsis, sage ich mal, als starke Figur in der Bürgerplattform durchgesetzt. Und das führt dazu, dass beide Parteien, dass beide Lager Peace und auch die Bürgerplattform ihre Stammwählerschaft mobilisieren können. Je emotionaler diese Auseinandersetzung geführt wird, desto besser für diese beiden Lager. Aber das führt leider auch dazu, dass nicht wenige Menschen sich von der Politik noch weiter entfernen. Und kleinere Parteien, die bemühen sich schon seit Jahren, durchzudringen, mit ihren Themen, mit ihren Personen sichtbar zu werden. Zum Beispiel die Linke, zum Beispiel das neue Bündnis Dritter Weg, das man so als rechtsliberal bezeichnen kann, die sich häufig dafür einsetzen, diese Polarisierung zu entschärfen und auch eine personelle Erneuerung hier einzuführen. Die haben so ein bisschen in sauren Apfel gebissen, weil sie natürlich Tusk brauchen. Tusk braucht umgekehrt diese Parteien auch, um Peace abzuwählen. Aber glücklich ist man darüber nicht zwingend, dass Tusk hier die große Frontfigur ist, zumindest nicht bei allen, weil das dazu führt, dass diese Polarisierung weiter betrieben wird. Und in Polen gibt es auch eine große Gruppe, traditionell muss man sagen, von Nichtwählern, auch viele junge Menschen, die sich in diesem politischen System bei diesen sichtbaren Figuren wie Tusk und Kaczynski nicht wiederfinden, von denen nicht repräsentiert fühlen. Und das ist so ein bisschen ein Dilemma, dass auf der einen Seite Tusk vielleicht politisch die stärkste Person ist, um Peace jetzt abzuwählen. Aber gleichzeitig wünscht man sich hier schon auch eine personelle Erneuerung der Politik, auch um eben diese Nichtwähler, von denen es 25-40% sein könnten oder sogar mehr von den Wahlberechtigten, die auch für Politik stärker zu begeistern, überhaupt erstmal dafür zu gewinnen.
Nun scheint es ja zu sein, dass weder das eine Lager noch das andere jetzt eine eigenständige, überzeugende Mehrheit in Aussicht hat. Also weder die Peace auf der einen Seite noch Donald Tusk und dieses Oppositionsbündnis Bürgerkoalition, das sich da ja aus verschiedenen Partnern gebildet hat. Wer würde denn noch dazukommen müssen, damit es für einen Machtwechsel reicht? Du hattest schon zwei genannt, eine linke Formation und eben diese rechtsliberale Gruppierung Dritter Weg. Wird es auf die ankommen?
Genau, also die Ausgangslage ist folgende. Peace hat auf jeden Fall an Zustimmung eingebüßt. 2019 gab es noch einen ziemlich überzeugenden Wahlsieg mit 43%. Das reichte für eine absolute Mehrheit. Davon kann diesmal wahrscheinlich keine Rede sein. Peace wird bei, sagen wir mal, ungefähr 35% landen und wird nicht in der Lage sein, eine eigene Mehrheit zusammenzubekommen, obwohl sie stärkste Kraft werden, aller Voraussicht nach. Und die Bürgerkoalition, die Bürgerplattform, der Donald Tusk bevorsteht, die braucht auf jeden Fall Koalitionspartner, um Peace von der Macht zu entfernen. Und das sind potenziell eben die Linke und der Dritte Weg, dieses rechtsliberale Bündnis, das aus zwei Parteien besteht. Und die können laut Umfragen derzeit tatsächlich auf eine Mehrheit, auf eine gemeinsame Mehrheit hoffen. Das müssen mindestens 231 von 460 Sitzen sein. Es gibt ein etwas komplexes Wahlsystem in Polen, eine etwas komplexe Umrechnung des Stimmenanteils in Sitze. Und zum Beispiel können schon 0,5% Stimmenanteil in die eine oder andere Richtung große Verschiebungen bedeuten, dass dann fünf oder mehr Sitze dann in das eine oder andere Lager wandern. Das heißt, dieser Wahlsieg der Opposition ist möglich, aber alles andere als gesichert. Und ein weiteres Fragezeichen liegt hier noch bei dem dritten Weg, bei dem eben erwähnten konkret, denn das ist, wie gesagt, ein Parteibündnis und die müssen statt wie üblich 5% mindestens 8% erreichen, um überhaupt ins Parlament einzuziehen. Das ist auch noch nicht hundertprozentig gesichert, dass es dazu kommt. Wenn sie es nicht schaffen, ins Parlament einzuziehen, dann wäre das sozusagen das Worst-Case-Szenario für die Opposition. Dann könnte Peace vielleicht sogar eine eigene absolute Mehrheit erlangen. Und dann kommt es vielleicht auf eine rechtsextreme, rechtsextrem-libertäre Partei beziehungsweise so ein Bündnis an, die heißt Konfederatia, die sich so ein bisschen im Schatten all dieser Parteien jetzt aufgebaut hat, an Zustimmung gewonnen hat, zum Beispiel mit Skepsis gegenüber ukrainischen Flüchtlingen, mit Skepsis gegenüber zu hohen Steuern, die aber auch ganz stark erzkonservative, auch rechtsextreme Ansichten vertritt. Das wird dann von vielen Wählern zumindest toleriert. Und die könnte am Ende zur Königsmacherin werden, wenn nämlich weder Peace noch die liberaldemokratische Opposition eine Mehrheit zustande bekommt.
Du hast am Anfang auch ein paar Themen angesprochen, die in dem Wahlkampf eine Rolle spielen. Jedenfalls auf Seiten der Opposition. Rechtsstaatlichkeit, Frauenrechte, Vetternwirtschaft, Korruption. Kannst du das noch ein bisschen schildern? Welches sind die Themen, die eine Rolle spielen? Wofür kämpft Donald Tusk als Oppositionsführer? Wofür kämpft die Peace?
Also bei Donald Tusk bzw. der Opposition ist es zunächst einmal so, dass man in allererster Linie Peace von der Macht entfernen will. Die Ansage ist da ganz konkret auch auf Seiten der Opposition, dass wenn Peace eine dritte Amtszeit in Folge erlangt, dass dann dieser Staatsumbau, dass diese Einschränkung der Demokratie aus Sicht der Opposition dann möglicherweise irreversibel werden würde. Es gibt natürlich auch ganz konkrete Vorschläge und Themen, mit denen die Opposition antritt. Es geht um eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts beispielsweise. Abtreibungen sind derzeit in Polen ja nur in wenigen Ausnahmefällen möglich. Das ist vielleicht sogar das schärfste Abtreibungsrecht insgesamt in Europa. Und die meisten in der Opposition werben dafür, dass Abtreibungen uneingeschränkt bis zur 12. Schwangerschaftswoche möglich sein sollen. Vor allem die Linke möchte ein großes Wohnungsbauprogramm ins Leben rufen. Da geht es um bezahlbaren Mietwohnraum ganz konkret. Bisher ist in Polen nämlich Wohneigentum die Regel und man möchte zumindest mehr Varianz ermöglichen. Das ist vor allem für junge Menschen ein wichtiges Thema. Es geht aber auch um eine stärker dezentralisierte Energieversorgung. Und das ist auch als Abkehr der Zentralisierungspolitik, Zentralisierungstendenz unter Peace zu verstehen. Es gibt aber auch ganz große Reformen, die eigentlich nötig wären im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, beides Bereiche, die seit langem unterfinanziert sind, die strukturell als, sagen wir mal, überlastet gelten, wo es große Reformen bräuchte und dafür bräuchte man eigentlich auch mindestens eine, wenn nicht eher zwei oder drei Legislaturperioden, um das auf den Weg zu bringen. Demgegenüber gibt es den Slogan von Peace, der lautet ganz kurz und knapp: eine sichere Zukunft in einem sicheren Polen. Das bezieht sich auf das bisher Erreichte vor allem und, sagen wir mal, Erweiterungen bei der Sozialpolitik um eine starke Armee, einen sicheren Grenzschutz. Und Donald Tusk wird hier sehr oft, da sind wir nochmal beim Stichwort Polarisierung und scharfer Rhetorik, als Schreckgespenst, als Handlanger deutscher Interessen oder europäischer, internationaler Interessen skizziert, der all das wieder in Frage stellen werde. Also man schürt hier wirklich Ängste in der Stammwählerschaft, dass sozusagen das wirtschaftlich verbesserte Leben wieder rückgängig gemacht werde. Aber es gibt schon auch eine begründete Sorge dafür, dass Peace weiter den Staatsumbau vorantreiben würde in einer dritten Amtszeit. Wenn man sich einige Reden von Jarosław Kaczynski anhört, dann stellt man fest, dass er da gewillt ist, zum Beispiel die Justizreform weiter voranzutreiben, also Richterinnen und Richter auszutauschen, mit möglichst parteinahen Leuten zu besetzen. Man geht auch davon aus, dass es auch Versuche geben könnte, private Medien stärker zu gängeln oder auch das Bildungswesen stärker zu politisieren. Insofern komplett unbegründet sind diese Sorgen der Opposition nicht.
Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, Heinrich Böll, Rosa Luxemburg, Hans Seidel, Friedrich Naumann. Das sind alles Namensgeber für Stiftungen mit einer gewissen Nähe zu den politischen Parteien, also zur CDU, zur SPD, zu den Grünen, zur Linken, zur CSU und zur FDP. Und all diese Stiftungen, die holen sich Jahr für Jahr Hunderte von Millionen Euro an Steuergeldern für ihre Arbeit. Das Bemerkenswerte, bisher geschieht das ohne wirkliche Transparenz, ohne wirkliche Kontrolle. Und auch durchaus ohne ganz klare gesetzliche Regeln und Kriterien. Diskutiert wird diese Praxis seit ein paar Jahren schon, vor allem weil jetzt eine weitere Partei ein Stück von diesem großen Kuchen abhaben will. Das ist die AfD mit ihrer Desiderius Erasmus Stiftung. Die geht nämlich bisher leer aus. Das geht so nicht, sagt die AfD schon sehr lange und auch durchaus sehr laut. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat sich schon damit beschäftigt, hat dazu schon Entscheidungen gefällt. Und jetzt soll es also ein Gesetz geben, das die wichtigste aller Fragen regelt, nämlich wer kriegt eigentlich was? Und eine weitere Frage, die uns natürlich auch beschäftigt, ist: Kommt jetzt auch die AfD künftig an diesen Geldtopf? Heute gab es dazu eine erste Debatte im Bundestag über einen ersten Vorschlag für ein Gesetz. Und all das hat sich Gudula Geuter in Berlin für uns angeschaut und angehört. Grüß dich, Gudula.
Grüß dich.
Es geht also um wirklich sehr viel Geld. Ich habe nochmal nachgeguckt. 697 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt werden in diesem Jahr allein verteilt an diese parteinahen Stiftungen. Du hast dir die Debatte angeschaut. Wie ist die gewesen?
Man muss dazu wissen, das ist ein Gesetzentwurf, der ist eingebracht worden, nicht nur durch die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP, sondern auch durch CDU und CSU. Es ist ein Gesetzentwurf, der außerdem erstmal mit erarbeitet worden ist, auch noch von der Linkspartei. Da wollte dann nur die Union nicht, dass die mit auf dem Antrag stehen. Das heißt, man war sich in vielen Parteien, in vielen Fraktionen, in vielen Punkten einig. Und um das schon vorwegzunehmen, es geht ja eben unter anderem um die Frage, ob Stiftungen ausgeschlossen werden können, die nicht die Gewähr bieten, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten. Und das klang dann bei, wie gesagt, fast allen Parteien so ähnlich wie hier bei Konstantin von Notz.
Man kann nicht erwarten, dass die Gelder, die wir für die Stärkung der Demokratie benutzen, tatsächlich an Leute geraten, die diese Gelder dafür nutzen, um diese Demokratie abzureißen.
Soweit so abstrakt erstmal, aber die AfD fürchtet eben, dass das gegen sie gerichtet sein könnte. Peter Böhringer hat deshalb unter anderem das gesagt.
Ein dreistes Lehrstück von Machtmissbrauch und Vetternwirtschaft.
Das heißt, das gibt in etwa die Stimmung wieder. Alle gegen einen.
Lass uns nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, den ich versucht habe, so ein bisschen anzudeuten, weil es ja eine sehr lange Vorgeschichte auch für diesen Gesetzentwurf jetzt gibt und für dieses Thema überhaupt. Warum soll es jetzt überhaupt ein Gesetz geben?
Ja, die Vorgeschichte ist wirklich interessant in dem Punkt, weil die sehr lang ist und auch zeigt, wie diese Debatte gelaufen ist. Das sind nämlich immer ähnliche Dinge, die hier ablaufen. Es war ursprünglich so, dass der Bundestag den politischen Parteien Geld für Bildungsarbeit, politische Bildungsarbeit gegeben hat. Und da hat dann ziemlich früh in der Bundesrepublik, nämlich 1966, das Bundesverfassungsgericht schon gesagt, das geht so nicht. Politische Bildungsarbeit, gut und schön, aber das geht nicht durch die Parteien selbst. Und daraufhin hat ein Teil der Parteien ihre Stiftungen aktiviert. Es gab eben zum Beispiel schon die traditionsreiche Friedrich-Ebert-Stiftung. Andere haben ihre Stiftungen erst gegründet. Und das ist dann wirklich der Startschuss für diese politischen Stiftungen, die dann über den Haushaltsgesetzgeber Geld bekommen haben. Da hat schon einmal 1983 die Grünen dagegen geklagt. Und da war inzwischen die Finanzierung auch wirklich schon deutlich angestiegen. Und die Kritik war eben, die etablierten Parteien begünstigten sich selbst. Im Prinzip wollten die Grünen damit diese Finanzierung generell kritisieren, haben Unrecht bekommen, haben daraufhin dann in verschiedenen Schritten irgendwann selber eine solche Stiftung gegründet. Und da hat aber auch das Bundesverfassungsgericht schon Maßstäbe aufgestellt, unter anderem, dass es eben eine Trennung geben muss zwischen diesen politischen Stiftungen und den Parteien. Das ist also die lange, lange Vorgeschichte. Und zu der kommt dann eben dazu, dass nun die AfD eben auch geklagt hat. Die AfD hat nicht geklagt gegen die Finanzierung als solche, sondern wollte auch ein Stück vom Kuchen haben. Und da hat das Bundesverfassungsgericht nicht gesagt, die AfD muss auch gefördert werden. Aber das Bundesverfassungsgericht hat sehr wohl gesagt, es muss ein Gesetz geben.
Und um dieses Gesetz geht es jetzt. Wollen wir jetzt über die Frage sprechen, was im Einzelnen die Kriterien sind, die diese ganzen Parteien gemeinsam jetzt erarbeitet haben, auf den Tisch gelegt haben. Welche Kriterien sollen jetzt dann gelten künftig?
Also eine Frage, die sich auch in der Vergangenheit schon immer wieder gestellt hat, ist, ab wann ist eine Partei förderfähig? Und da gab es eben schon aus der früheren Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die Aussage, dass es auch um Grundströmungen von einer gewissen Dauerhaftigkeit gehen muss. Und das ist nun noch ein ziemlich dehnbarer Begriff, was Dauerhaftigkeit heißt. Das hieß auch bei den Grünen und bei der Linken unterschiedliches, ab wann die dann erstmal Geld bekommen haben. Das liegt auch daran, dass ja die Linke erstmal nur über Direktmandate eingezogen ist und so weiter. Das ist also kein neues Kriterium. Und da haben nun diese 1, 2, 3, 4 Fraktionen gesagt, diese gewisse Dauerhaftigkeit, die soll sich darin niederschlagen, dass eine solche Stiftung erst Gelder bekommen soll, wenn die Partei, der sie nahesteht, zum dritten Mal im Bundestag ist. Also die dritte Legislaturperiode. Das ist lang. Das ist mehr, als das bisher der Fall war. Und das ist auch sicher was man sich nochmal anschauen muss, weil es auch dafür verfassungsrechtliche Kriterien gibt.
Und kurz nachgerechnet, rechnen wir noch niemanden stärker, aber kurz nachgerechnet, das hieß dann erstmal
betrifft
AfD.
Die AfD.
AfD erstmal raus jetzt.
AfD erstmal raus, aber natürlich dann irgendwann, wenn es allein um diese Regel ginge, auch drin. Ich hatte gesagt, dass das ist auch was, was man sich genauer anschauen muss, weil es ja gleichzeitig so ist, dass politischer Prozess nicht versteinern soll und dass auch neue Bewegungen Möglichkeiten haben sollen zu wachsen. Und das ist ja auch ein Problem, das wir zum Beispiel immer wieder bei der 5%-Hürde haben. Das ist also so ein ähnlicher Problemkreis. Aber wie du sagst, derzeit wäre die AfD noch raus.
Es ist ja geradezu mit Ironie nur zu betrachten, dass die AfD jetzt eigentlich genau das gleiche Argument macht, was die Grünen, so wie du es geschildert hast, ja einst auch gemacht haben. Die etablierten Parteien, davon redet die AfD ja auch sehr gerne, begünstigen sich selbst und schließen die anderen aus. Nun hast du davon gesprochen, es gibt Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes. Heißt das, an sich hat die AfD Anspruch oder hängt das jetzt sehr stark davon ab, welche weiteren Kriterien in diesem Gesetzentwurf dann Gültigkeit bekommen irgendwann?
Das Bundesverfassungsgericht hat in der Entscheidung, in der es der AfD ja erstmal Recht gegeben hat. Die AfD hat geklagt gegen die bisherige Praxis und hat Recht bekommen mit der Aussage, es muss da ein Gesetz geben. Es hat bisher auch ein Gesetz gegeben, aber eben nur das Haushaltsgesetz und nicht ein Parlamentsgesetz im formellen Sinn, in dem auch Kriterien stehen. Und da haben die Verfassungsrichter aber gesagt, dem Gesetzgeber steht dabei ein Gestaltungsspielraum zu. Und da hat, auch das hat eine Vorgeschichte, das Verfassungsgericht selbst auch schon gesagt, es kommt auch der Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Frage. Den muss man abwägen gegen den Eingriff in, und das ist der zentrale Punkt, die Chancengleichheit der politischen Parteien im politischen Wettbewerb. Das ist eben ein sehr hohes Gut. Und gleichzeitig ist natürlich der Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung auch ein hohes Gut. Und da muss man eben sehen, welche Anforderungen man daran zieht. Und da haben die Verfassungsrichter gesagt, das ist nicht unsere Sache zu entscheiden. Mhm. Und das versucht eben jetzt das Gesetz.
Genau, das muss dann ja ein Gesetz liefern. Da müssen sich die Parteien, die den Gesetzentwurf vorlegen, Gedanken drüber machen. Haben sie mutmaßlich auch. Also meine Frage, wer soll denn nach dem, was jetzt auf dem Tisch liegt, bestimmen, ob es einen aktiven Einsatz für den Schutz dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung gibt?
Es gibt erstmal Kriterien im Gesetz. Diese Kriterien sind, man guckt sich an, wie sich die Stiftung in der Vergangenheit verhalten hat. Es spielt auch eine gewisse Rolle, wie die Partei dasteht, was eben die freiheitlich-demokratische Grundordnung spielt. Aber es braucht auch bei solchen Kriterien, auch wenn die im Gesetz stehen, natürlich jemand, der das auslegt. Also da stehen noch mehr drin, aber das geht so in die Richtung. Und da sagt der Gesetzentwurf nun, das soll das Bundesinnenministerium entscheiden. Das ist etwas, was auch nicht unumstritten ist. Das hat zum Beispiel heute in der Debatte Clara Bünger von der Linkspartei kritisiert, weil natürlich das Bundesinnenministerium nicht völlig fern von den Parteien ist, die eine Regierung tragen. Und da es das möglicherweise verfassungsrechtlich nicht problematisch ist, aber die Gefahr eben möglicherweise ist, dass es den Anschein einer zu großen Nähe geben könnte. Das ist jetzt nicht die Argumentation von Clara Bünger, sondern meine. Und da haben aber unter anderem die Grünen klargemacht, dass man darüber auch nochmal sprechen will. Der Hintergrund ist wohl der, man muss jetzt dieses Gesetz schnell durchbringen, damit das noch für das nächste Haushaltsgesetz wirksam wird. Und zum Beispiel eine neu zu schaffende Stelle, die dann neutral irgendwie besetzt wäre und das entscheiden würde, das schafft man in der Zeit nicht, sodass möglicherweise dieses Bundesinnenministerium eine Übergangslösung ist. Dazu kommt aber noch ein ganz anderer Punkt und da wüsste ich nicht, dass das jetzt nochmal in Frage steht, nämlich es soll erstmal darauf ankommen und eine gewisse Indizienwirkung oder eine starke Indizienwirkung schon mal haben, was der Verfassungsschutz sagt. Hm. Und auch das hat die Linke kritisiert und auch das haben Rechtswissenschaftler schon kritisiert, weil der Verfassungsschutz ja, wie es immer heißt, viel horchen darf, aber dafür wenig entscheiden darf und das auf einmal eine ganz andere Rolle ist. Das ist nicht ganz neu, das gibt es auch zum Beispiel, darauf wurde heute auch in der Debatte hingewiesen, auch in der Abgabenordnung für die Frage der Gemeinnützigkeit, dass da der Verfassungsschutz und seine Einschätzung eine Rolle spielt, aber das ist nicht unproblematisch.
Und wenn ich dir so zuhöre, dann ist das ein bisschen dein Gesamturteil für den Stand der Dinge jetzt. Also sie haben sich sehr spät drum gekümmert, die ganzen anderen Parteien. Sie haben sich abhängig gemacht von einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Und jetzt ist vieles doch eher wackelig, wenn ich dir zuhöre, was diese Kriterien und die einzelnen Regelungen angeht. Oder wie siehst du das?
Man wollte jetzt große Einmütigkeit beweisen und die Vorstellungen der einzelnen Parteien waren im Vorfeld sehr unterschiedlich. Also ich weiß von den Grünen etwa, dass die sich lange schon um Kriterien bemüht haben für die Finanzierung, aber jetzt will man eben zusammenstehen in der Art, wie man diesen Entwurf verteidigt, das zu der Frage spät. Zu anderen Fragen, zum Beispiel diese Frage der drei Legislaturperioden. Das ist etwas, das kann durchaus verfassungsgemäß sein. Ich wäre nur der Ansicht, wenn man in solchen grundsätzlichen demokratischen Fragen ist, dann sollte man sich ganz besonders bemühen, sauber zu bleiben. Und da finde ich auch sozusagen an die zeitlichen Kanten zu gehen und auszureizen, was möglicherweise noch möglich ist, finde ich nicht die geschickteste Art, damit umzugehen. Wie gesagt, das muss kein verfassungsrechtliches Argument sein. Aber wir sind natürlich hier auch in der Frage, wie die AfD einen solchen Vorgang politisch nutzen kann. Und da finde ich persönlich es eben nicht so geschickt, der Partei an die Argumente an die Hand zu geben, wie sie sich als Opfer darstellen kann. Da wird man allerdings auch noch jetzt, wir hatten jetzt die erste Lesung im Bundestag und es kommen jetzt auch noch die Expertenanhörungen. Da wird man auch noch sehen, ob der Entwurf aus diesen Anhörungen so rauskommt, wie er jetzt reingehen wird. Und möglicherweise wird dann irgendwann auch nochmal das Verfassungsgericht darüber entscheiden.
Zum Schluss noch einmal eine Rolle rückwärts zu den Wahlen in Polen am Sonntag, beziehungsweise eine Hörempfehlung. Denn auch ARD-Korrespondent Martin Adam erzählt von den tiefen Gräben vor der Wahl am Sonntag und davon, wie die Menschen die Spaltung im Land erleben. All das im Gespräch mit Viktoria Koopmann in der jüngsten Folge von 11KM. Dem Tagesschau-Podcast zu finden in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich bin Jasper Barenberg. Danke fürs Hören und tschüss.